Presse, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Die erste Hälfte der Formel-E-Saison 2022 ist vorüber, 8 Rennen sind geschafft, 8 Rennen liegen noch vor uns. Höchste Zeit also für unsere große Halbzeitanalyse. Wie sind die Teams nach der ersten Jahreshälfte aufgestellt? Wo gibt es Verbesserungsbedarf? Und wer spielt in der Frühphase des Titelkampfs eine Rolle? Um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Endlich können wir mal ein kleines bisschen durchschnaufen. Nach diesem ersten Abschnitt der Formel E Europasaison mit Rennen in Italien und Monaco und Deutschland pusten wir jetzt mal gemeinsam durch und blicken in dieser großen Halbzeitshow 2022 auf das, was denn da so passiert ist in der ersten Hälfte des Jahres. Ich bin glücklicherweise nicht allein am Mikrofon. Wieder mit dabei aus der eFormel.de Redaktion ist heute Tobi Wirz. Hallo!
Hallöchen!
Na, guten Start in die Woche gehabt?
Ja, es ist leider nicht mehr Wochenende, aber irgendwas ist ja immer, von daher, nee, Montag ging aber eigentlich und so kann die Woche weitergehen. Und bei dir, Tobi?
Bitte entschuldigt alle, dass diese Episode vielleicht einen Tag oder zwei später ist, denn bei mir war es auch okay heute am Montag, aber gestern am Sonntag, sagen wir es wie es ist, nicht. Ich bin aus Berlin zurückgekommen vom Rennen, hab dann noch die E-Pod-Analyse gemacht aus Berlin, bin nach Hause gefahren und erstmal richtig dick krank geworden. Und das habe ich bis gestern auskuriert. Es ist immer auch nur so halb zugelassen, dass ich mich auskuriere. Und dann habe ich jetzt gestern einfach mal die Reißleine gezogen und gesagt, nee, komm, wir machen den Podcast einfach am Montag. Bitte verzeiht mir dafür. Ich bin wieder halbwegs auf dem Damm, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen nasal klingt, was ich hier alles sage. Aber dafür habe ich ja dich an meiner Seite, Tobi. Heute musst du einfach mehr sagen.
Ja, also ich glaube ja, Tobi, es lag daran, dass es im Media Center in Berlin so unheimlich warm war. Wir hatten da gefühlt Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad.
Minus. Ja, und es war arschkalt. Es war wirklich arschkalt, oh Gott. Vielleicht hast du recht, vielleicht lag es daran und ich habe das einfach aufgeschoben.
Ja, wer weiß. Kann gut sein. Es ist, ich war ja auch nicht so extrem fit, nachdem ich zurückkam.
Naja, deutlich wärmer war es auf den Tribünen. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass ich in der letzten Episode einen kleinen Aufruf gestartet habe, mal ganz spontan aus dem Ärmel geschüttelt und gefragt habe, ob nicht hier irgendjemand, der auf den Tribünen dabei saß, was sagen möchte zum Berliner Prix, zum Event, wie es so gelaufen ist, wie es so war, was ihr so erlebt habt, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat, wie die Show war, wie das Rahmenprogramm war, wie es auf der Strecke war. All diese Fragen hat tatsächlich unser Hörer René beantwortet. Vielen, vielen Dank für deine Einsendung. Der hat uns eine Sprachnachricht gesendet. Das könnt ihr auch tun, einfach indem ihr uns zum Beispiel auf Instagram folgt, @eformel.de heißen wir dort, oder genau der gleiche Name auf Twitter oder auf Facebook. Und René hat das gemacht, hat uns eine E-Mail geschrieben an contact@e-formel.de und uns gesagt, wie ihm der Berliner Prix gefallen hat. Mats ab!
Hallo, liebes E-Pod Team, hallo Svenny, hallo Tobi und Tobi. Ich bin großer Fan eures Podcasts und ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, heute etwas zum E-Pod beitragen zu dürfen. Mein Name ist René und ich bin schon länger Formel E-Fan und ich war beim Formel E-Rennen in Berlin. Es hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. Es war mein erstes Rennen. Ich war an beiden Tagen da. Ich saß am ersten Rennen am Anfang der Stadt-Siegerratten bzw. beim zweiten Rennen in der ersten Kurve. Da platzte wirklich sehr gut. Vor allem, wenn man die ganzen Überholmanöver gesehen hat. Also ich kann wirklich nur empfehlen, auf D2 zu sitzen bei dem Rennen. Das war wirklich wunderbar. Was mir sehr gut gefallen hat, war tatsächlich, dass es auch Entertainment gab zwischen den ganzen Sessions. Und allgemein die Atmosphäre, es war sehr, sehr familiär, sehr vertraut, im kleineren Rahmen, wo es so ein größeres Event war, was ich sehr schön fand in Tempelhof. Es war auch recht gut zu erreichen, aber was mir nicht sehr gut gefallen hat, ganz und gar nicht, war, dass wenn es Halbzeit-Acts gab, die relativ laut waren und dann immer relativ störend. Das heißt, man konnte nicht mal entspannt was essen und sich dabei unterhalten, weil zum Beispiel es die Trommler gab, oder dem Beatboxer, was dann eher störend war. Allgemein war die Akustik bei den ganzen Entertainment-Veranstaltungen zwischendrin nicht sehr gut, einfach weil sie nur auf das hintere Ende ausgerichtet war, wo die Leute saßen. Es wäre irgendwie angenehmer gewesen, wenn man das Ganze auf der Stadt Zielgeraden veranstaltet hätte oder generell auf dem Track oder an der Seite, vielleicht draußen vor der Unterdachung, weil dadurch, dass die ganzen Speaker praktisch hinein in den überdachten Raum geschallt haben, hat sich der Sound reflektiert und dann wurde die Akustik einfach grottig für die Leute, die nicht direkt vor den Speakern saßen. Also das war irgendwie sehr unangenehm. Deswegen, da ist noch deutlich Verbesserungsbedarf, was die Akustik angeht. Ansonsten fand ich es toll, dass es so viel geboten war, auch im E-Village. Es hat wirklich Spaß gemacht. Was vielleicht noch eine Überlegung wert wäre, ob man nicht vielleicht das Programm von Samstag um Sonntag abwechslungsreich gestaltet, dass man auch nochmal was Neues sehen kann am zweiten Tag, wenn man da ist. Bloß so als kleiner Gedanke. Allgemein fand ich es aber ein sehr tolles Event. Was auch toll war, war die Siegerehrung, wo man auch wirklich nah an den Fahrern dran war. Anders zum Beispiel in der DTM oder so, wo man dann halt die Fahrer oben auf dem Podest sieht, aber sie dann doch relativ weit weg sind und man so irgendwie nicht so direkt mit denen feiern kann, nicht so wie in der Formel E, das war wirklich teuer. Und eine Sache noch, wenn man jemanden anheuert als Moderator, dann muss der nicht zwingend dann auch noch auf der Bühne performen als Sänger. Ich weiß nicht, ob die Kernkompetenz dann nicht eher anderweitig gut aufgehoben ist und man sich dann fokussiert, ein Talkgebiet zu haben, anstatt immer jemanden zu haben, der einfach alles macht. Bloß so als kleiner Gedanke. Und danke für euer Engagement beim E-Pod. Also ich finde es wirklich wunderbar und ich freue mich jede Woche darauf, eure Duelle zu hören, wie ihr mit euren Facts gegeneinander antretet. Tobi und Sven, ihr seid wirklich eine tolle Bereicherung für die Podcast-Community. Danke.
Ach, sind das nicht herzerwärmende Worte da ganz am Ende. Vielen, vielen Dank, René. Das freut uns riesig, dass es dir so gut gefällt. Und uns freut auch riesig, dass dir der Berlin-E-Prix so gut gefallen hat. Leiten wir natürlich gerne weiter an die Veranstalter, die wir nicht sind, wohlgemerkt. Aber man hat ja trotzdem Kontakt. Danke für das Feedback. Und jetzt starten wir rein in unsere Episode, oder Tobi? Zeit für den News-Überblick.
Auf jeden Fall. Deutlich mehr. Die Teams der Formel E müssen sich auf eine Preissteigerung von über 100.000 Euro beim Gen 3 Auto einstellen.
Deutlich ernüchternd. ProSieben hat beim Berlin-E-Prix nur enttäuschende Reichweiten von weniger als 300.000 Fans pro Rennen erzielt.
Deutlich verändert. Die berüchtigte Doppelhaarnadel 10 und 11 wird fortan nicht mehr zur London-Strecke der Formel E gehören. Aus den beiden Spitzkehren wird eine einfache Schikane.
Und deutlich gewonnen. Der Schweizer Mathis Nerud hat beim ersten Rennen der E-Scooter-Meisterschaft in London den Sieg gefeiert. Im Intro habt ihr es schon gehört. Heute ist genügend Zeit und Raum, um uns mal in aller Ausführlichkeit allen Formel-E-Teams zu widmen. Wir starten unsere traditionelle große Halbzeitanalyse in dieser Episode einfach mal ganz hinten und arbeiten uns im Feld nach vorne vor. Ihr dürft gerne die Kapitelmarken benutzen, wenn ihr uns nicht gerade über Spotify hört, da geht das leider nicht. Vergesse ich immer zu sagen, ich moderiere immer die Kapitelmarken an und stelle mir dann vor, wie Spotify-Nutzerinnen und Nutzer ganz verzweifelt Kapitelmarken suchen, aber das geht in der Spotify-App einfach nicht. Falls ihr irgendeine andere Podcast-App benutzt, Kapitelmarken sind hilfreich, sie bringen euch zu eurem Lieblingsteam. Wenn Dragon euer Lieblingsteam ist oder euch einfach nur so interessiert, dann seid ihr aber hier an dieser Stelle im Podcast schon ganz richtig. Denn wenn wir hinten anfangen wollen, Tobi, dann führt an der roten Laterne, an der Christbaumkugel-roten Laterne, nichts vorbei. Beginnen wir mit dem letzten Team. 0 Punkte stehen da zu Buche nach der ersten Saisonhalbzeit. Und das, obwohl Dragon doch diesen riesengroßen Promi-Transfer vor dem Jahr gemacht hat. Antonio Giovinazzi neu ins Team geholt aus der Formel E. Aber für den läuft's ja mal noch gar nicht.
Ja, Antonio Giovinazzi mit viel Vorschusslorbeeren in die Formel E gekommen. Aber weder im Qualifying noch im Rennen macht er aktuell einen Stich. Es geht ein Gerücht um, dass er bereits seit dem Saisonstart mit einem kaputten Inverter fährt. da ist nach unserem Wissensstand aber nichts dran. Das Auto soll technisch absolut in Ordnung sein, denn auch so einen kaputten Inverter, den könnte man ja einfach tauschen. Dafür gäbe es eine Gridstrafe von 20 Positionen, die er nach hinten müsste. Von Startplatz 20, den er meistens belegt, ist das auch nicht mehr so viel. Dann kriegt er dann eine Durchfahrtsstrafe, die er im Rennen antreten muss. Aber tatsächlich an kaputte Hardware läge, dann könnte man das relativ schnell beheben. Tut man allerdings nicht. Was auffällt, Giovinazzi hat vor allem in Berlin sehr viel spekuliert, und zwar darauf, dass es eine Safety-Car-Phase im Rennen gibt. Gab es aber in beiden Rennen jetzt nicht. Und hat dann in der ersten Rennhälfte insbesondere sehr, sehr viel Energie eingespart und konnte die Energie dann aber am Ende nicht nutzen, weil das Feld nicht durch ein Safety Car zusammengeschoben wurde. Wenn es von der Performance her nicht läuft, muss man auch mal bei der Strategie ein bisschen was riskieren. Das hat sich aber bislang noch nicht ausgezahlt.
Ja, das ist diese Super-Safe-Strategie. Die machen ja seit einigen Jahren Formel-E-Teams, die immer hinten starten. Also nicht immer, aber oft, ne, dieses Energiesparen. Und das fängt auch schon vorm Start an. Sonst machen die Fahrer immer so ein Burnout, um nochmal Temperatur in die Hinterreifen zu kriegen. Auch darauf verzichtet man dann bei dieser Super-Safe-Strategie. Und man lässt sich halt weit zurückfallen. Das hat null geklappt bei Giovinazzi, mangels Safety-Car oder Full-Course Yellow oder was weiß ich in Berlin. Also das war richtig bitter, das letzte Wochenende. Allerdings auch irgendwie symbolisch für das, was in dieser Saison bisher bei ihm passiert. Bestes Resultat bislang, Platz 14. Weit weg von den Punkten. Das war damals in Monaco. Und nach dem Rennen habe ich mit Giovinazzi gesprochen und ihn mal gefragt, wie läuft's denn bisher für ihn in dieser Saison? Naja, er war mehr oder weniger realistisch über seine Chancen. Hört euch das mal an.
It will be tough this year to score points. We need to have a crazy race where maybe our strategy will work in the end, like Neo did in Rome. So yeah, we will try our best, but still in terms of pace we are not really there for points, but we will try for sure our best to be there.
And then of course this week not being a doubleheader, I'm sure that doesn't help too much, because other drivers tell me all the time, yeah, it's nice to have a doubleheader, to have 2 days of racing. Would you wish for the point to be a doubleheader maybe?
Yeah, I completely agree. You know, for me in end it's just two more laps, so as soon as I'm in the car, for me it's just better, because you know, now I need to wait Berlin to jump back in the car. So yeah, it's like that, but unfortunately it's like this, and now we will see in Berlin.
Das klingt jetzt ehrlich gesagt nicht allzu zuversichtlich, aber das vielleicht auch aus einem guten Grund. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht hier im allerersten Kapitel schon Dragon abschreiben, aber wenn ich mir das zweite Fahrzeug anschaue, Tobi, auch da läuft's jetzt nicht so super gut bei Sete Camara.
Nee, auch der Brasilianer steht bei 0 Punkten aktuell, aber der zeigt durchaus auch, dass mit dem Auto grundsätzlich ein bisschen was möglich ist. Der hat es ja in Berlin am Samstag zum allerersten Mal in die Duellphase geschafft, was mit dem Auto in meinen Augen eine richtig, richtig große Leistung ist. Und der ist unheimlich spektakulär, der will immer, das ist natürlich vielleicht auch manchmal des Guten ein bisschen zu viel. In der Formel E kommt es ja nicht unbedingt drauf an, mit einem wilden Fahrstil und besonders spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam zu machen. Aber er versucht, was er kann, und er ist bislang der deutlich schnellere der beiden Dragon-Piloten und ist allerdings da auch nicht in der Lage, die Defizite, die das Fahrzeug offensichtlich hat, komplett auszugleichen und vorne mitzufahren.
Unser Fazit zu Dragon Penske Autosport, also zum ersten Halbjahr 2022. Bisher keine Punkte, und das wohl auch vollkommen zu Recht. Da gibt's noch eine Menge Potenzial, was das Team ausschöpfen muss, um wieder den Anschluss an die Spitze der Formel E zu finden. Auf dem vorletzten Platz der Formel E bislang NIO 333. Das britisch-chinesische Team war ja in der letzten Saison absolutes Schlusslicht. In dieser Saison auf dem vorletzten Platz, immerhin mit WM-Zählern. 7 an der Zahl, das sind schon mal 7 mehr als im Jahr davor. Da läuft's also offenbar ein bisschen besser. Was genau läuft da eigentlich besser, Tobi?
Ja, Neo 333 hatte ja ein paar Schwierigkeiten. Das Team ist ja vor 2 Jahren ungefähr von Shanghai Lisheng Racing übernommen worden, komplett neu aufgestellt worden und es hat dann ein bisschen gedauert. Man erkennt aber so eine kleine Entwicklung in letzter Zeit. In Rom hat man tatsächlich beide Autos in die Punkte gekommen und auf die Art und Weise die 7 Zähler abgegriffen, ja, die man jetzt auch auf dem Gesamtpunktestand hat. Erstmals seit dem Buenos Aires EP 2016 waren beide Autos in den Punkten. Das ist eine lange Zeit gewesen. Und man sieht einfach, dass es tatsächlich aufwärts geht. Es wurden einige neue Prozesse beim Team eingeführt, die auch auf Anhieb funktionieren. Oliver Turvey fährt in meinen Augen relativ solide. Das kennen wir aber auch schon seit Saison 1 von ihm, seitdem er ja zum ersten Mal in der Formel E für das Team an den Start ging. Er ist ja über die ganzen Jahre immer die Konstante gewesen beim Team. Sein Teamkollege Daniel Ticktum, der hat Eingewöhnungsschwierigkeiten in die Formel E, sage ich mal. Und kommt nicht klar und ist auch selber sehr frustriert über diese Situation.
Ja, ich habe bei Ticktum eigentlich gedacht, dass der sich schneller an die Formel E gewöhnt. Muss ich ehrlich sein. Der ist schon in der Formel 3 in Macau immer toll gewesen. Wie oft hat er da gewonnen? 2-mal, 3-mal?
2-mal.
Dann ist er in die Formel 2 aufgestiegen und ist auf Straßenkursen immer top dabei gewesen. Ob das jetzt Monaco ist oder Baku, was vielleicht ein etwas schnellerer Straßenkurs wäre. Aber Ticktum an sich Motorsporttalent und an sich immer ein toller Fahrer gewesen. Und in der Formel E kommt er ja mal gar nicht klar. Das liegt doch nicht an Ticktum, sondern wahrscheinlich am Auto, oder?
Auch. Es spielt bestimmt alles eine Rolle. Ja, Formel-E-Einsteiger hatten es noch nie leicht, sage ich mal. Ja, der ein oder andere hat vielleicht ein bisschen profitiert davon, dass Regeln geändert wurden, dass Regeln so in der Vergangenheit waren, dass erfahrene und oder erfolgreiche Fahrer vielleicht gar nicht so einen großen Vorteil hatten. Das gibt's aber jetzt alles nicht mehr und dementsprechend merken wir auch bei den beiden anderen Neueinsteigern, ja, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, sich an die etwas andere Art von Motorsport, die in der Formel E gefordert ist, zu gewöhnen.
Ticktum selbst ist jedenfalls richtig doll frustriert mit seinem bisherigen Jahr. Ich habe ihm nach dem Berlin-E-Prix gefragt, wie es denn so läuft. Und das hier war seine durchaus direkte Antwort auf diese Frage.
We are still struggling overall for pace, I would say, but it's again, we are chipping away. I would say, you know, if I was a bit more in line with Oliver and stuff, and we did a good job, it could have maybe been, you know, top 7 in group in qualifying, but not much better than that.
I think there are definitely some positives. I think
I don't think I could have done much more. I think I've pretty much done as best as I can with the experience I've got. Yeah, like I said, overall I have enjoyed it more than I thought I would. But races like that are very, very tough mentally, to be honest, just to swallow. But there we go, part of the job, and we just need to keep improving.
How do you put something like that behind you? You say it's part of the job.
Go and have about 5 pints.
That's what I do as well.
Yeah. Well, I mean, as racing drivers, we're not supposed to say that, but we are individual human beings, so.
Absolutely,
and we all go and do that. So, yeah, whether we're a racing driver or not.
Das klingt ganz schön niedergeschlagen und genau so stand mir Ticktum auch gegenüber. Kurz zum Setting, dieses Interview oder diese Interviews generell, auch die Audios, die ihr vorher schon gehört habt, die nehmen wir immer im Mediapen auf. Direkt vor dem Pressezentrum, nach dem Rennen, müssen alle Fahrer da aufkreuzen. Wir dürfen Fragen stellen, wir Medienschaffenden. Und Ticktum schaute mich dabei nicht an, den Kopf gesenkt, tief in seiner Mütze vergraben. Und ich hielt dann mein Mikrofon so unter der Cappy drunter durch. Und das war ein bizarres Interview. Will ich mich auch nicht zurückhalten hier. Das war wirklich bizarr, dieses Interview mit Dan Ticktum. Habe ich auch noch nicht so erlebt. Aber dass er schlecht drauf war, hat man gehört. Was erwarte ich eigentlich Großes? Gutes Stichwort eigentlich. Tobi, lass uns einen Haken dran machen an Nio. Kurzes Fazit ziehen. Wie läuft's bei Nio? in der ersten Hälfte und wie wird es weitergehen? Was denkst du?
Ja, sie brauchen halt einfach mal Glück und dann sind auch Punkte möglich. Er hat schon mal deutlich besser, als das vor einem Jahr oder sogar vor zwei Jahren der Fall gewesen ist, dass man wenigstens die Aussicht hat, wenn mal alles gut läuft, dass was Selberes da rumkommt. Aber regelmäßig in die Punkte fahren wird man auch in der zweiten Hälfte nicht.
Nissan E-Dams ist der Formel-E-Team gewordene Domino-Effekt. Das fing alles schon in Saison 5 an. Da startete das Team mit einem sogenannten Doppelmotor, der per Regelwerk verboten war und irgendwie hat Nissan, ich weiß immer noch nicht wie genau, das Ding trotzdem homologiert bekommen. Dann wurde es quasi während der Saison verboten. Dann musste Nissan kurzfristig für Saison 6 umplanen und durch diesen kurzfristigen Umplanungs-Move, wo in einem halben Jahr ein komplett neuer Motor von einem weißen Blatt Papier im Grunde genommen konzipiert werden musste, sind alle anderen halt weggezogen. Dann kam Corona dazu, dann gab es Probleme bei Zulieferern, dann gab es Entwicklungsbeschränkungen. Seitdem dürfen ja alle Hersteller nur alle zwei Jahre einen neuen Formel-E-Antriebsstrang vorstellen. Und Nissan ist seit diesem Doppelmotorverbot aus Saison 5 immer hinten dran. Und Tobi, das hat sich leider auch in dieser ersten Jahreshälfte nicht geändert.
Ja, genau so sieht's aus. Es zeigt sich ziemlich deutlich, insbesondere, dass der Motor nicht die Effizienz hat wie die meisten anderen Fahrer. Da kurieren Aussagen im Fahrerlager, dass die Piloten im Laufe eines Rennens circa eine Runde mehr rekuperieren müssen als alle anderen. Also so viel ineffizienter ist der Motor, dass tatsächlich in dieser Größenordnung mehr Energie benötigt wird. Und das kostet einfach Rundenzeit. Und ja, man sieht es an den Ergebnissen. Max Günther und Sebastian Buemi sind einfach, was die Rennpace angeht, meilenweit weg von der Spitze.
Ja, ich finde das enorm krass mit dem eine Runde mehr. Aber es sieht tatsächlich so aus, wenn man sich einfach das Tempo und die Rundenzeiten der Fahrzeuge anschaut. Also wenn so ein Rennen 40 Runden dauert, dann müssen auch alle anderen Fahrer natürlich Energie zurückgewinnen, um die 40 Runden zu schaffen. Aber die beiden Nissan-Fahrer müssen so viel Energie zurückgewinnen, dass alle anderen 41 Runden fahren könnten in der gleichen Zeit. Und Nissan würde nur 40 schaffen. Also das ist echt, ja, eine bittere Pille zum Schlucken auf jeden Fall. Nissan E-Dams ist auch in diesem Jahr weit davon entfernt, ein Top-Team zu sein. Und das, obwohl Nissan nach Stellantis der zweitgrößte Autohersteller in der Formel E ist und man eigentlich denken würde, Mensch, die haben doch so unglaublich viele Ressourcen, die müssten doch weiter nach vorne kommen. Das ist sicherlich auch die Erwartung aus Japan, vor Stellantis zu sein, beziehungsweise DS, das ist ja der Stellantis-Konzern in der Formel E, der momentan engagiert ist. Ab nächstem Jahr ist Maserati der zweite Stellantis-Name. Nissans Vorstand erwartet den Rennstall sicherlich deutlich weiter vorne. Die Zukunft ist erstmal gesichert für alle diejenigen, die sich ein bisschen Sorgen machen vielleicht darum. Nissan hat kürzlich E-Dams aufgekauft und wird dann im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht mehr unter dem Namen Nissan E-Dams antreten, sondern nur noch unter Nismo oder Nissan, einfach als Vanilla-Name, aber ohne E-Dams als Zusatz. Das heißt, es geht schon noch weiter. Die Frage ist, wie gut es weitergeht. Lass uns vielleicht erstmal in diesem Jahr bleiben, Tobi. Die erste Jahreshälfte war nicht so gut. Was siehst du für Potenzial für die zweite Jahreshälfte 2022?
Ja, das Team hat bislang 12 Punkte gesammelt. Ich glaube, so viel mehr werden es jetzt in der restlichen Saison nicht werden. Natürlich sind da einige Sachen, die man noch abwarten muss. Beispielsweise London steht ja noch mit einem Doubleheader im Rennkalender. Wenn man sich an die Vorsaison erinnert, da hat man ja sogar die Energiemenge fürs Rennen reduziert, weil die Fahrzeuge da relativ wenig verbraucht haben. Das könnte auf dem Papier eine Chance für Nissan sein, weil es da nicht ganz so extrem auf die Effizienz ankommen könnte. Weiß man allerdings auch nicht mit Sicherheit. Wird man erst sehen, wenn das Qualifying und vielleicht sogar erst, wenn das Rennen in London läuft. Ja, was die Weiterentwicklung angeht, ja, im Bereich der Software ist vielleicht noch die eine oder andere Entwicklung möglich, aber ja, da reden wir über Nuancen. Und damit wird man das große Defizit, was man de facto hat, auf jeden Fall nicht aufholen können. ja, als Fazit kann man so ein bisschen sagen, ja, für dieses Jahr 2022 ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ja, leider kann es aber auch noch nicht schwimmen. Von daher ist die Aussichten für den Rest der Saison sind alles andere als rosig bei Nissan. Und da hilft es auch nichts, dass man zwei sehr, sehr starke Fahrer hat.
Somehow I knew that we would struggle, because there was no reason to not struggle after what we had seen last year. But always somehow still have the hope that you can do better. So in a few occasions we did okay, but at the end of the day we are right now where we belong to be. That's it.
Mm-hmm. How do you keep your optimism though?
It's hard, but you know, I'm a professional, it's my job, and we don't want to give up. We want to keep pushing and come back to the next race and try better and try harder, but it's part of the game, you know. Even so, it's tough to accept.
Dieses Jahr läuft es halt wirklich noch nicht so gut. 12 Punkte, das ist echt bitter für Nissan Edams nach der ersten Jahreshälfte. 12 Punkte, die stehen auch bei Mahindra Racing zu Buche. Die haben allerdings die besseren Einzelergebnisse und stehen deswegen auf Position 8 vor Nissan Edams in der Wertung. Mahindra stellte vor dieser Saison ja eine neue Fahrerpaarung vor, Tobi. Oliver Rowland und Alexander Sims. Wie läuft's bei den beiden bislang?
Na, beide sind ja in der Vergangenheit dafür bekannt gewesen, durchaus robust unterwegs zu sein, ja.
Das hast du schön gesagt, ja.
Zu beschönigen. Ja, man kann auch sagen, komplett kompromisslos, was Zweikämpfe angeht und einfach mal reinzuhalten, so wie es geht. Das hat man diese Saison nur nicht ganz so oft gesehen, was hauptsächlich daran lag, dass die meisten, zumindest der Konkurrenten vorne, so weit von den beiden weg waren, dass es gar nicht erst zu Zweikämpfen kam. Ja, Oliver Rowland hat in dieser Saison regelmäßig Fehler in den Rennen gemacht und ja, damit Ausfälle verschuldet. Alex Sims ist ebenfalls ein großer Pechvogel, allerdings eher technisch bedingt. Zum Beispiel hat in Mexiko einen Reifenschaden in Runde 1 gehabt und auf die Art und Weise noch zusätzliche Punkte liegen lassen. Du sagst eben schon 12 Punkte, genau wie den San Edams. Was die Pace angeht, sind die Mahindras aber definitiv schneller und haben da auch in meinen Augen das größere Potenzial für den Rest der Saison. Was Alex Sims und Oliver Rowland allerdings mal schaffen müssten, ja, ist, dass sie beide auch in den Top Ten ins Ziel kommen. Das ist ihnen in dieser Saison bislang noch gar nicht gelungen. Also, dass beide gleichzeitig in demselben Rennen in die Top Ten sind. In Berlin kam es tatsächlich zum ersten Mal dazu, dass beide überhaupt im selben Rennen auch das Ziel erreicht haben. Das, denke ich, sagt auch viel aus über die erste Saisonhälfte. Das Team hat insgesamt 7 Ausfälle in 8 Rennen, mit Abstand die meisten der Formel E. Und das sorgt natürlich auch nicht dafür, dass man besonders gute Ergebnisse erzielt.
Bleibt abschließend also das übliche Mantra in der Formel E, nicht wahr? Konstanz, Konstanz, Konstanz. Wenn die nur öfter ins Ziel kommen würden, bin ich mir sicher, dann hätte Mahindra auch mehr Punkte. Denn die haben eigentlich ein Auto, das es, wenn auch nicht immer, aber aus eigener Kraft in die Top Ten schaffen kann. Das hat Oliver Rowland jetzt beim letzten Rennen in Berlin gezeigt. Da war der richtig gut dabei. Da war der wie in seinen Nissan-Tagen aus letztem Jahr irgendwie aufgestellt. Ich habe mich ganz erschrocken, dass dieses rote Auto plötzlich vorne mitfährt, weil da tatsächlich ein bisschen Pace drin schlummert. Sims und Rowlands müssen es einfach nur mal schaffen, regelmäßiger nach vorne zu kommen und überhaupt ins Ziel zu kommen.
Ja, Alex Sims am Samstag in Berlin ja auch. Hat sich auf Platz 2 qualifiziert, hat dann im Rennen die Hinterreifen etwas zu sehr beansprucht, hat dann ein paar Positionen verloren, ist 9. geworden, aber grundsätzlich die Pace ist definitiv da und das, denke ich, müssen sie einfach nur in der zweiten Saisonhälfte auch deutlich öfter zeigen.
Ja, wobei dieses Sims Qualifying bislang echt eine Eintagsfliege war, ne? Also
auf jeden Fall.
Bislang, Sims ist für mich wahrscheinlich die größte Enttäuschung der Saison bisher. Und es gibt einige Enttäuschungen, aber Sims, boah, echt nicht so gut, was der dieses Jahr zusammenfährt. Also, machen wir ein Fazit dran an Mahindra. Zu viele DNF-Resultate, zu wenige Punkte. Sims enttäuschend, Rowland meistens auch. Der schafft es immerhin hin und da wieder ein paar Zähler zu sammeln. bei Mahindra ist Potenzial da. Das ist das Wichtige. Mahindra-Fans sollten sich vielleicht daran ein bisschen festklammern. Das Potenzial ist ja da. Die Fahrer müssten nur öfter ins Ziel kommen. Das andere rote Auto, das gehört in diesem Jahr Avalanche Andretti. Die haben stark in diesem Jahr angefangen, dann aber auch fast noch stärker nachgelassen. Das ist das letzte Jahr als BMW-Kundenteam und als BMW-Werksmannschaft lief es noch ganz gut. Jack Dennis beispielsweise kämpfte da noch im letzten Rennen um den WM-Titel der Fahrer. Jetzt ist Jack Dennis abgeschlagen auf Position 11 unterwegs und dem fehlen gute 90 Punkte auf die WM-Führung. Glaubst du, dass die fehlenden Ergebnisse bei Andretti vielleicht am mangelnden Support aus München liegen könnten?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Was ich mir stattdessen vorstellen kann, ist, dass jetzt das zum Tragen kommt, was die Formel E mit einer Regeländerung bewirken wollte, nämlich mit dem geänderten Qualifying-Format, dass die Fahrer, die tatsächlich auch stark sind und die Autos, die stark sind, auch tatsächlich immer vorne sind. Das war ja ein Punkt, von dem Jake Dennis im vergangenen Jahr absolut profitiert hat. Er hat ja in Valencia gewonnen, seinen ersten Sieg geholt, ja, wo er zuvor quasi ohne Punkte gewesen ist. Und dann hat er noch einen zweiten Sieg in der Debütsaison geschafft, auch da aus einer schlechten Qualifying-Gruppe raus oder aus einer Qualifying-Gruppe raus, die bei besseren Bedingungen angetreten ist. Das gibt's in diesem Jahr nicht und da ist es tatsächlich dann auch etwas schwerer für Jake Dennis, dann auch die Resultate zu bringen, auch wenn jetzt mal alles gut läuft. Er hat in Diriyah schon auf dem Podium gestanden mit Platz 3, ja, und sieht allerdings nicht so aus, als könnte er das in naher Zukunft wiederholen.
Ich frage mich ernsthaft, wie er das eigentlich geschafft hat. Also wie ist der da auf Platz 3 gefahren? Und SQ beim Debüt in die Punkte, ich war euphorisch, muss ich dir sagen. Und danach kam nichts von Andretti. Also wirklich gar nichts.
Ja, definitiv.
Beide Fahrer sind entsprechend dieser Performance auch enttäuscht. Das lässt sich nicht schönreden. Wir haben mal zwei Ausschnitte aus unseren Interviews von Berlin E-Prix mitgebracht. Den Anfang macht Oliver Askew. Den haben wir gefragt, woran es denn liegt. Fragt man sich immer, woran die
liegen. Woran hat es gelegen?
Und er sagte, am Setup hattet ihr Lehen.
In FE, there's two very, you know, stark different things. You know, push running to the race is completely different. I seem to struggle a little bit with the brakes when we go to tracks that have big braking zones and high energy braking zones. That seems to be my Achilles heel at the moment in push running. So at least I know exactly where I need to find performance. So maybe try and build the braking package around my liking a bit more moving forward and see how that goes.
So halfway of the season, what can you say about your first Formel E season so far? What do you think can you achieve during the rest of the season?
The sky's the limit, and we've seen in the past, you know, once it clicks for them in this series, they you know, you get the confidence and you can duplicate weekend after weekend. So I think that's the moment where we're trying to grab at the right now, so it's definitely there. You know, I know that it's in myself and in the team. You know, they've proven to be very competitive in the past, so just lacking a bit of consistency.
Und auch Jake Dennis ist doch ziemlich enttäuscht gewesen nach dem Berlin E-Prix. Das hier hat zu seiner ersten Saisonhälfte gesagt.
Wow, I may as well just. May as well just taken part in Saudi, and that was it really. It's been tough. Like, it's been a tough first half of the season for sure. He started off well and then obviously hit this slump, so we just need to try and spin this around as quickly as possible and try and get some points at Jakarta. It's a fresh track for everyone, so hopefully we're not going into the deficit and we can just try and hit the ground running, which we generally have been doing. Like, FP's, like, pre-practice we always look strong, and then they're qualifying, everyone seems to find more pace than what we do. So yeah, but I am looking forward to Jakarta. I think it's going to be cool. It's going to be hot.
Bleibt abschließend noch die Frage, was kann Andretti denn jetzt noch aus diesem Jahr rausholen? Ist das Kind immerhin schwimmend im Brunnen oder schwimmt es genauso wenig wie das von Nissan?
Es schwimmt definitiv viel, viel besser als Nissan und vor allem schwimmt es schneller. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, aber es zeigt sich, bei Andretti muss definitiv alles passen. Wie gesagt, du hattest eben schon den fehlenden Support angesprochen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, was natürlich eine Rolle spielen könnte, dass die BMW-Ingenieure jetzt nicht mehr an der Boxenmauer sitzen, sondern Andretti da seine eigenen Ingenieure sitzen hat und das vielleicht auch erstmal seine Zeit dauert. Punkte sind auf jeden Fall grundsätzlich drin für Andretti, ja, insbesondere für Jake Dennis. Oliver Askew hat noch ein paar größere Eingewöhnungsschwierigkeiten, aber muss man an der Stelle ganz klar sagen, ich glaube, Andretti blickt auch hoffnungsfroh auf das kommende Jahr, wenn sie mit Porsche-Motoren in der Gen-3-Ära antreten werden. Und das, glaube ich, kann angesichts der aktuellen Situation nicht schnell genug kommen.
Ein weiteres Team, bei dem schon feststeht, dass im nächsten Jahr ein Antriebspartnerwechsel ansteht, ist Envision. Momentan ist da noch ein Audi-Aggregat im Heck der Fahrzeuge verbaut. Im nächsten Jahr wird es ein Jaguar. Gucken wir also, genauso wie wir gerade auf den BMW-Motor geschaut haben, auf das Audi-Aggregat bei Envision. Und wenn ich mir da den Zwischenstand in der Fahrerwertung ansehe, Tobi, dann ist das eine klare Zweiklassengesellschaft. Freins fährt davon und Cassidy versucht's. Wieso? Ich frage mich das immer bei so Fahrern oder bei Teams, wo zwei Fahrer angestellt sind, die komplett unterschiedlich performen. Wieso ist Freins so gut und Cassidy nicht so gut, um es mal positiv zu sagen.
Ja, ich glaube, das ist das Gleiche, was eben bei Jake Dennis galt. Nick Cassidy und Jake Dennis haben ja beide in der abgelaufenen Saison ihr Formel-E-Debüt gegeben und da auch durchaus das ein oder andere Mal vom Qualifying-Format profitiert. Ja, dass sie deutlich häufiger in der Qualifying-Gruppe 3 und oder 4 gewesen sind und deshalb im Qualifying die besseren Bedingungen hatten. Das gibt es in diesem Jahr nicht mehr und schon zeigt sich, dass die Fahrer, die nicht ganz so viel Erfahrung haben, ja, Freins ist ja schon viel, viel länger dabei, ist ja mittlerweile einer der Fahrer mit den meisten Formel-E-Starts, dass Freins da einfach einen ganz anderen Erfahrungsschatz hat, auf dem man aufbauen kann und sich das dann auch tatsächlich bei der Performance bemerkbar macht. Weil ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Cassidy der deutlich schlechtere Fahrer im Vergleich zu Robin Freins ist. Ja, aber bei Freins macht's dann halt tatsächlich die Erfahrung in meinen Augen.
Ja, oder das Glück, keine Ahnung. Vielleicht kommt Cassidy auch nicht mit dem Qualifying-Format zurecht. Der dümpelt in der Fahrerwertung jedenfalls so auf Platz 13 rum. Und dümpeln ist, tut ihm schon Unrecht. Genauso wie ich, wenn ich das jetzt sage, habe ich natürlich auch allen anderen Fahrern, die wir heute erwähnt haben, Unrecht getan. Cassidy ist ein ausgezeichneter Rennfahrer. Aber für Envision fährt er in diesem Jahr bei Vollmond und in einem Schaltjahr mal vielleicht ganz gute Punkte ein. Sonst ist das Licht und Schatten in diesem Team. Weil wie du gerade schon gesagt hast, Freins, der war richtig frustriert. Zum Beispiel nach dem Rom-E-Prix, wo er aufs Podium gefahren ist, zweimal und gesagt hat, verdammt, ich hätte doch gewinnen können und wollen. Auch in Saudi-Arabien hat er es schon aufs Podium geschafft, da war er Zweiter. Also Freins sammelt richtig gute Punkte, der ist in Reichweite der WM-Führung, anders kann man das nicht sagen. Freins ist momentan einer der 5, 6 Titelkandidaten und Cassidy halt einfach nicht. Das ist als Fahrer, glaube ich, kein allzu schönes Gefühl, wenn man sieht, was die andere Hälfte der Garage irgendwie hinkriegt. Vielleicht ist es das Setup, vielleicht kommt Cassidy nicht mit den Reifentemperaturen und dem Management davon im Qualifying klar. Ich stocher da komplett im Schwarzen und ich fürchte, er tut's leider auch ein bisschen. Es gibt keine wirkliche Erklärung dafür, warum die zwei Envision-Fahrer so unterschiedlich aufgestellt sind. Allgemein ist das Team wahrscheinlich nicht mehr so gefährlich wie noch 2021, als das Team noch Envision Virgin Racing hieß. Klar ist aber trotzdem, Siege sind möglich. Ich würde hinzufügen, solange auf dem Auto die Startnummer 4 ist, die von Freins nämlich. Siege sind möglich für das Audi-Aggregat im Heck vom Envision-Auto, aber auch da ist noch viel Potenzial offen. Ihr merkt so langsam, wir pirschen uns in Richtung der Spitze der Formel E vor und jetzt sind wir tatsächlich schon in den Top 5 angekommen. Envision Racing stand bei 97 Punkten. Tag Heuer Porsche steht bei 110 Punkten. Tobi, wir sind also angekommen beim ersten Rennstall mit einer dreistelligen Punktzahl. Und bei Porsche fällt mir rückblickend auf dieses Jahr selbstverständlich zuallererst mal diese Machtdemonstration in Mexiko ein, dieser Doppelsieg in Mexiko-Stadt. Das war einzigartig, oder?
Auf jeden Fall, das war eine echte Machtdemonstration. An dem Tag hat tatsächlich mal alles geklappt, auch alles gestimmt für das Team. Insbesondere, dass man von vornherein auf eine Runde mehr spekuliert hat als die meisten anderen Teams und das dann am Ende auch tatsächlich absichtlich so haben kommen lassen. Ja, da lagen Pascal Wehrlein und André Lotterer ja souverän in Führung und sind eine gute Sekunde vor Ablauf der Zeit nochmal über Start-Ziel gefahren, um eine zusätzliche Rennrunde zu haben. Das hätten sie gar nicht gebraucht, sie hätten auch so souverän gewonnen, aber haben es dann einfach durchgezogen, um der Konkurrenz auch zu zeigen, ja, hier, das sind wir und das können wir. Und ja, Mexiko, sehr, sehr viel Licht, dann, ja, aber auch sehr, sehr viel Schatten in dieser Saison, muss man leider auch sagen.
Das stimmt, ja. Mexiko, ich frage mich immer noch, ich mag noch mal kurz bei dem Thema bleiben, wenn das okay ist. Ich frage mich immer noch, warum die das gemacht haben. Das Rennen war am Ende 40 Runden lang und alle anderen haben irgendwie mit 39 gerechnet. Inklusive zum Beispiel den zwei Jaguars, die da ganz gut dabei gewesen sind und dann in der letzten Phase des Rennens beiden aufgefallen ist, oh verdammt, es wird doch ein 40-Runden-Rennen, wir müssen dringend Strom sparen. Ich glaube, Nick Cassidy, da sind wir wieder bei Envision, war auch einer derjenigen, der dann im Teamfunk sehr angefressen war darüber, dass das Team das nicht auf dem Schirm hatte, dass das Rennen 40 Runden dauert. Ich weiß nicht, also ich weiß schon, oder habe zumindest eine Erklärung, warum die das gemacht haben. Nämlich einfach, um allen anderen die Nase lang zu machen und zu zeigen, dass sie es können. Wirklich nötig, das Rennen auf 40 Runden zu verlängern, war es allerdings eigentlich nicht. Und ich habe dann unter anderem mit den zwei Jaguar-Fahrern gesprochen. In Rom war das dann, dem Rennen direkt danach. Und die haben beide gesagt, boah, also wenn wir, also Hut ab, dass sie das so gemacht haben, aber wenn wir in der Situation gewesen wären, ich denke mal oder wir denken mal, wir hätten das Rennen verkürzt, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Also das war echt einzigartig, war glaube ich schon ein ganz gutes Wort, was ich da vorhin gefunden habe. Habe ich in der Formel E noch nicht so erlebt, dass ein Team das so eiskalt durchzieht und damit ja, irgendwie der Held vom Erdbeerfeld wird. Das war echt besonders. Abgesehen davon hast du es gerade schon richtig angeschnitten, Tobi. Eher so eine mittelmäßige Saison. Auch wenn es wirklich deutlich besser läuft als noch 2021. Und das ja vor allem im Qualifying bei André Lotterer, nicht wahr? Teufelskerl.
Ja, 8 Rennen haben wir gehabt und er hat es tatsächlich 8-mal unter die ersten 4 in der Gruppenphase geschafft und damit auch tatsächlich jedes Mal in der Duellphase mit dabei gewesen. Das zeigt schon, dass auf eine Runde definitiv der Porsche zu den schnellsten Autos im Starterfeld gehört, zumindest wenn er die 36 drauf hat.
Bist du gemein dem Wehrlein gegenüber?
Um bei dem Bild von eben zu bleiben. Nein, ach, alles gut. auch Pascal Wehrlein fährt eine gute Saison, auch wenn er im Qualifying nicht ganz die Konstanz von André Lotterer bringen kann. Und ich glaube, das ist ihm auch selbstbewusst, ja. Nichtsdestotrotz, Pascal Wehrlein hat in Mexiko gewonnen, war in Monaco in meinen Augen auf den Weg zum Sieg. Oder zumindest auf jeden Fall bis zu dem Weg auf dem Podiumsergebnis. Und bis dann ihn ein technischer Defekt eingebremst hat, das Auto dann einfach aus war. Und als ob das noch nicht genug wäre, wenige Runden später die bekannte Szene, Oliver Rowland und André Lotterer geraten aneinander. Und auch der zweite Porsche scheidet aus. Ja, so schnell kann es gehen, from Hero to Zero. 43 Punkte in Mexiko mitgenommen, 0 Punkte in Monaco. Und beschreibt, glaube ich, oder fasst die erste Saisonhälfte ganz gut zusammen aus Porsche-Sicht.
Porsche ist abschließend also durchaus in Reichweite der Spitze. Und wir müssen einfach festhalten, bei aller Kritik, aber das ist das beste Formel-E-Jahr bislang von Porsche. So gut waren die noch nicht wie in diesem Jahr. Zu den Top-Teams fehlt trotzdem noch ein bisschen. Das ist André Lotterer sicherlich bewusst, das ist Pascal Wehrlein bewusst, das ist allen IngenieurInnen bewusst. der Anspruch der Zuffenhausener und Zuffenhausenerinnen ist natürlich, in den Titelkampf einzugreifen. Das stand schon vor dem Jahr fest. Da hat Porsche immer gesagt, wir wollen hier um die WM kämpfen. Und dieser Traum hat sich immer noch nicht in Luft aufgelöst. Und das auch aus gutem Grund. Das ist immer noch möglich. Es fehlt nur vom reinen äußerlichen Eindruck her dann doch allerdings noch ein bisschen auf die Top-Teams, auf Jaguar, DS Tachita, Venturi und Mercedes. Und zu dem kommen wir jetzt mal. Und machen den Anfang mit Jaguar TCS Racing. Und auch da haben wir wieder so ein Licht und Schatten, so ein Himmel und Hölle, Sekt und Selters. Sucht euch was aus. Ein Fahrer, super gut, der andere Fahrer, super nicht so gut. Sag doch mal, Tobi, wer ist wer in diesem Jahr und woran liegt das?
Ja, der gute Fahrer ist zumindest jetzt am Ende der ersten Saisonhälfte Mitch Evans. Das hätte man nach drei Rennen aber auch noch nicht gedacht. Ja, er hatte einen sehr, sehr schwachen Saisonstart in Saudi-Arabien und Mexiko, hat dann nur einen einzigen Punkt gesammelt. Und dann ging es nach Rom und dann ging es aber richtig vorwärts. Zwei Rennen, zwei Siege, dann in Monaco nochmal Zweiter geworden, Pole Position geholt. Ja, auch in Berlin am Samstag mit Platz 5 durchaus gute Punkte mitgenommen. Aber gucken wir mal auf die andere Boxenhälfte. Ja, da haben wir in Saudi-Arabien ein deutlich besseres Ergebnis gehabt bei Sam Bird. Der ist Vierter geworden beim Saisonauftakt und hat im restlichen Saisonverlauf nur ungefähr genauso viele Punkte geholt wie im ersten Rennen. Tatsächlich wage zu behaupten, ein Schatten seiner selbst, nur noch zweimal in den Punkten gewesen. Einmal in Rom und einmal in Berlin am Samstag. Bei Bird geht halt nicht sehr viel zusammen diese Saison. Als einer der großen Titelkandidaten gestartet und jetzt 28 Punkte, was tatsächlich echt wenig ist. 83 Punkte liegt er bereits hinter Stoffel van Dorne, der die Meisterschaft anführt. Und ich glaube, da muss er tatsächlich auf ein großes Wunder hoffen, wenn er da nach vorne tatsächlich nochmal was reißen will in dieser Saison.
Bird liegt derzeit punktgleich mit Jack Dennis, den wir vorhin ja schon gehört haben, auf Position 12. in der Fahrerwertung. Und das ist halt wirklich dieselbe bittere Pille, die Nick Cassidy momentan schluckt. Wenn der Teamkollege im gleichen Auto um die WM fährt und du da auf Platz 12 liegst, das tut der Seele nicht gut. Es ist wirklich die gleiche Geschichte eigentlich wie bei Envision. Vielleicht ist das Setup, damit hatten beide Fahrer am Sonntag in Berlin zu kämpfen, als die Temperaturen ein bisschen höher wurden. Jaguar hat ja tendenziell auch eher ein Auto, was gut auf Straßenkursen funktioniert und nicht so gut auf mehr oder weniger klassischen Rundkursen funktioniert. Das macht jetzt Jaguar-Fans nicht unbedingt optimistisch für das nächste Rennen in Jakarta, würde ich einfach mal sagen. Aber auch das Momentum ist nicht zu unterschätzen. Und das ist bislang immer auf der Seite von Evans gewesen und nie auf der Seite von Bird gewesen. Ich will dem ja nichts unterstellen, weil ich kann Sam Bird auch nicht in den Kopf gucken. Und ihr wisst, dass ich durchaus Sympathien für Sam Bird hege, weil ich finde, dass das eigentlich ein richtig guter Fahrer ist. Aber bei dem war in der Formel E die Psyche schon so oft der entscheidende Faktor, Tobi. Kann es sein, dass das dieses Mal auch das Ding ist, die Psyche bei Bird?
Möglicherweise. Ob es tatsächlich die Psyche ist, können wir natürlich auch nur bedingt beurteilen. Den Eindruck macht es, aber ja, ich nehme da immer gerne als Beispiel den London E-Prix in der letzten Saison, wo er als Meisterschaftsführender hingereist ist und unter einem enormen Druck gestanden hat. Vor jeder offiziellen Session im Weltsignal der Formel E interviewt wurde und bei seinem Heimrennen unter einem so enormen Druck gestanden hat und am Ende dann mit überhaupt nichts Zählbarem aus London wieder abgereist ist. Das lag nicht am Auto, sondern tatsächlich hat man da den Eindruck, dass es bei Bird daran liegt, dass er vielleicht mit dem Druck in manchen Situationen nicht so gut umgehen kann. Glücklicherweise hat er ja schon einen Vertrag für die kommende Saison, auch bei Jaguar. Aber die Leistung in dieser Saison ist einfach ausbaufähig. Und ja, ich denke, dass es auch in seinem Interesse ist, mal mit einem guten Ergebnis, einem Podium, vielleicht sogar einem Sieg. Es wäre die erste Saison, in der er kein Rennen gewinnt, wenn er nicht mal
bald auf dem obersten Treppchen steht. Ja, um auch dem allen im Team und vor allem dem Teamchef James Barkley zu zeigen, dass es die richtige Entscheidung war, ihn auch schon frühzeitig für die Gen-3-Ära unter Vertrag zu nehmen.
Mitch Evans ist also abschließend durchaus ein WM-Kandidat in diesem Jahr und Bird wahrscheinlich im größten Performance-Tief seiner Formel-E-Laufbahn. Für mich eine der spannendsten Geschichten, bevor wir in diese zweite Saisonhälfte schreiten, wie sich das bei Jaguar entwickeln wird in der nächsten Zeit. Denn da ist eine Menge Pulver im Fass. Mal sehen, was da so passiert. Jetzt gucken wir aber erstmal auf DS Tachita. Momentan Platz 3 in der Teamwertung der Formel E und das überrascht eigentlich niemanden. DS kämpft mal wieder um die WM und das, Tobi, ohne einen Rennsieg bisher. Das ist wahrscheinlich die größere Überraschung.
Ja, es hat sehr, sehr oft ganz gut funktioniert, insbesondere für Jean-Éric Vergne, der ja gefühlt eine Dauerkarte fürs Formel-E-Podium abonniert hat. Einzig in Diriyah hat er nicht auf dem Podium gestanden. Ja, ist aktuell WM-Dritter, liegt aber nur 4 Punkte hinter Edo Mortara. Absolut in Reichweite zur Führung. Aber es hat nie so gut funktioniert, dass mal an einem Renntag keiner besser gewesen ist. Ich drück's mal so aus. Tatsächlich, ja, sehr oft mit sehr guten Leistungen, aber das Quäntchen, um es dann am Ende ganz nach oben zu schaffen, hat er bislang nicht gehabt. Das war ja am Samstag in Berlin ähnlich, ja, wo er kurz vor Schluss noch Edo Mortara angegriffen hat, sogar kurzzeitig vorbeiging, dann allerdings den Scheitelpunkt der Kurve verpasst hat und die Position wieder abgeben musste. Sein Teamkollege Antonio Felix da Costa hat bislang mit deutlich größeren Problemen zu kämpfen. Bislang noch nicht der große Wurf gelungen, auch wenn ja, die Performance durchaus einige Male in Ordnung war. Da kamen dann auch etwas ungünstige Dinge zusammen. Ja. In Berlin zum Beispiel, ich erinnere mich am Samstag, als wir die Vermutung hatten, dass ihm vielleicht die Energie auf der letzten Runde ausgegangen ist und sich dann nach dem Rennen rausgestellt hat, dass sich eine Plastiktüte in seinem Kühler verfangen hat, die dafür sorgte, dass seine Batterie überhitzte und er daher Leistungsverlust hatte in der letzten Runde. Es kommt halt manchmal einiges zusammen. Man hat halt manchmal einfach Pech und dann fehlt auch das Glück.
Tja, so ist es. Ich finde die Vergne-Geschichte ja komplett faszinierend dieses Jahr. Der ist in vielleicht der Form seines Lebens oder in zumindest der Form, die ihm schon 2 Formel-E-Titel eingebracht hat in den Jahren 2018 und 2019. Und trotzdem hat er noch keinen Sieg und trotzdem hat er irgendwie nicht so wirklich das Vertrauen in sein Team, habe ich das Gefühl. Ist dir das aufgefallen, dass in Berlin einmal sein Ingenieur gefunkt hatte im Samstagsrennen, wir gehen jetzt in die Attack Zone, weil der Ingenieur auf dem Zeitenmonitor gesehen hat, wir haben jetzt einen Zeitpuffer von, sagen wir, 2,5 Sekunden. Das ist etwa der Zeitverlust, den man einplanen muss, um ja, sich so ein oder zumindest die Lücke, die man dann im Verkehr haben möchte, wenn man aus der Attack Zone in Berlin rausfährt. Und dann war die Anweisung, fahr in die Attack Zone. Und Vergne kündigte in Eigenregie diese Anweisung auf und sagte, nee, ich fahre jetzt nicht in die Attack Zone. Ich sehe nämlich hier auf der Strecke, das passt nicht. Das ist nicht so ein gutes Zeichen. Sagen wir es mal so. Denn als Fahrer solltest du deinem Ingenieur eigentlich so weit vertrauen können, dass du immer weißt, der trifft gerade die richtige Entscheidung. Das sag ich jetzt als Nicht-Rennfahrer natürlich sehr leicht. Ne? Wenn wir jetzt ans letzte Formel-1-Rennen denken, ich bin sicher, einige von unseren HörerInnen werden auch das Formel-1-Rennen in Spanien verfolgt haben. Auch da sagte ein Fahrer, nee, lasst uns doch das Rennen aufgeben, macht doch eh keinen Sinn mehr. Und der Ingenieur sagte dann, nee, fahr mal ruhig weiter, Lewis Hamilton. Wir können es nämlich noch in die Top 8 schaffen. Am Ende schaffte Hamilton das auf Platz 6?
5.
5 sogar. Guck mal, ich dachte, der Sainz hat ihn noch für Platz 6 überholt. Aber umso besser.
Nee, das war für Platz 5. Der war tatsächlich auf Platz 4 nach vorne gekommen, hinter seinen Teamkollegen.
Also umso besser. Und das ist dieses Vertrauen, was man in seinen Ingenieur haben muss. Wenn der Ingenieur was sagt, dann muss man da in der Regel drauf vertrauen, würde ich jetzt einfach mal denken. Und dass der Formel-E-Fahrer, wo man auch aus dem Cockpit sowieso bei so vielen strategischen, taktischen Optionen nicht den ganzen Überblick hat, Entscheidungen, die an der Boxenmauer getroffen werden, einfach per Veto überstimmt, ist kein allzu gutes Zeichen. Vielleicht war es besser so, vielleicht war es falsch so. Ich will es gar nicht bewerten, ob es die richtige Entscheidung war von Jeff. Aber einfach der Fakt, dass Jeff sich über die Anweisungen hinwegsetzt, weil er fühlt, es ist klüger, wenn ich das entscheide und nicht mein Team, das deutet darauf hin, dass da doch hinter den Kulissen ein bisschen Frust noch wahrscheinlich im Raum steht. Vielleicht auch darüber, dass der erste Rennsieg noch nicht kommt. Aber ich glaube, das ist nur noch eine Frage der Zeit, Tobi, oder? Wern wird in diesem Jahr sicherlich nochmal gewinnen.
Oh, ob sicherlich nochmal gewinnen? Er hat definitiv noch die Chance, nochmal zu gewinnen. Ob es dann auch tatsächlich klappt, hängt ja immer auch von anderen Umständen ab, die man selber und auch das Team kaum beeinflussen kann. Grundsätzlich würde ich jetzt aber Leute verstehen, wenn sie Geld darauf wetten, dass Jeff nochmal gewinnt diese Saison, klar.
Vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen die interne Unruhe im Team. Politisch tut sich da ja auch eine ganze Menge. Bei DS und Tachita bahnt sich seit Monaten, seit über einem Jahr eigentlich, schon eine Trennung an, die voraussichtlich zwischen den Saisons 2022 und 2023 vollzogen wird. Vor der Saison hat der DS-Motorsportchef Thomas Chevauché die Rolle vom Teamchef bei DS Tachita übernommen. Das macht er bislang echt ganz gut. Das Ding ist aber einfach, das Team braucht Stabilität, damit sich die Fahrer auf ihren Job konzentrieren können. Damit Jeff seinem Ingenieur vertraut. Thibaut Arnal, das ist die richtige Entscheidung, die du da gerade getroffen hast an der Boxenmauer. Ich konzentriere mich aufs Rennautofahren. Und diese Unruhe, das ist einfach nicht so gut. Und diese Stabilität, die es braucht, die gibt es bei DS Tachita momentan einfach nicht. Also mein Fazit wäre, der erste Sieg liegt wirklich in der Luft und auch ein Angriff auf die WM ist möglich, wenn die Fahrer sich denn auf sich selbst und auf ihren Job konzentrieren können. Und das bringt uns zur Führungsgruppe in der WM, zum Führungsduo in der WM. Und beide haben einen dreizackigen Stern vorne auf der Fahrzeugnase. Erst die Kundenmannschaft in unserer Reihung, dann die Werksmannschaft. So sind sie nämlich auch aufgestellt in der Gesamtwertung. Auf Platz 2 Rocket Venturi Racing. 148 Punkte gesammelt in diesem Jahr. Das ist mehr, als sie in jeder bisherigen vollständigen Formel-E-Saison gesammelt haben. All das in nur 8 Rennen. Also, da können wir einfach mal den Hut ziehen und in Abwesenheit von unserem Chefredakteur Timo Pape ein frohlockendes, lautes Chapeau rufen für das, was Venturi da in diesem Jahr gemacht hat. Richtig, richtig gut.
Ja, definitiv. Venturi gelingt es in dieser Saison, endlich das umzusetzen, was auch Mercedes mit dem identischen Auto leistet. Und da spielen natürlich auch die Fahrer eine große Rolle bei. Lucas Di Grassi ist definitiv ein großer Gewinn für das Team, was die Performance angeht. Nichts gegen Norman Nato, der in der vergangenen Saison für Venturi gefahren ist. Aber man merkt einfach, dass Di Grassi ein anderes Kaliber ist, auch was seine Erfahrung angeht. Auch wenn ihm selbst bislang noch nicht das große Ergebnis gelungen ist in dieser Saison und er sich dazu auch, ich sag mal, etwas unbeliebt gemacht hat mit der Kollision in Monaco, wo er als Hauptschuldiger für die Berührung mit Edo Mortara so ein bisschen ausgemacht wurde. Nichtsdestotrotz, Lucas Di Grassi, der erfolgreichste Fahrer, den die Formel E in der Vergangenheit hatte, hat die meisten Punkte gesammelt, hat die meisten Podiumsergebnisse gesammelt, definitiv schneller Fahrer, guter Fahrer, hat auch einiges an Punkten im Team eingebracht und die ideale Ergänzung, sag ich mal, zu Edo Mortara, der wie im Vorjahr konstant schnell ist und auch sehr abgeklärt ist. Es fällt auf, Mortara macht tatsächlich kaum Fehler und hat ja seine größte Schwäche in der Vergangenheit auch abstellen können, nämlich das Qualifying. Er hat 54 Rennen gebraucht, um seine erste Pole-Position zu holen. Und ja, am Tag später in Berlin das Ganze dann wiederholt, das ist tatsächlich auch das, was ihm in der Vergangenheit gefehlt hat. Ist richtig schnell der einzige Fahrer, der 10 Qualifying-Duelle in der Formel E gewonnen hat in dieser Saison. Und da ist sehr, sehr viel viel drin für Venturi in dieser Saison.
Auch zu dieser Qualifying-Leistung ist, glaube ich, ein Chapeau angebracht. Chapeau, Edo Mortara. Hat so ein bisschen was von André Lotterer in Qualifying immer. Der Tiefpunkt war auf jeden Fall Monaco. Da bist du gerade so drüber hinweggeflogen. Aber was glaubst du, was da hinter den Kulissen abgegangen ist? Dieser Zwischenfall, der war ja auch im Fernsehen zu sehen, wenn auch nur ganz am Rande des Bildes. Da muss, also ich kann mir nur vorstellen, dass es hinter den Kulissen da richtig abgegangen ist. Und ich war sehr glücklich, ehrlich gesagt, als ich dann wusste, da ist jetzt Jerome D'Ambrosio der Teamchef in seinem ersten Jahr. Letztes Jahr war er ja nur noch Co-Teamchef, der sowohl gegen Motara als auch Di Grassi mal in der Formel E Rennen gefahren ist und jetzt beauftragt wurde, da so ein bisschen die Wogen zu glätten. Das war wahrscheinlich die größte Krise in diesem Jahr, nicht wahr?
Auf jeden Fall. Und ich hatte ja nach dem Monaco-Rennen ja die Pressemitteilung in Teilen schon vorgelesen. Wenn das intern auch nur ähnlich abgegangen ist wie in der Pressemitteilung, wovon man eigentlich ausgehen sollte. Ja, die Pressemitteilungen sind ja normalerweise ein bisschen glatt gebügelt, drücke ich mal vorsichtig aus.
Ja.
Und das muss intern da tatsächlich massiv geknallt haben. Und ja, wir werden sehen, ob sich die beiden Fahrer davon haben beeinflussen lassen. Wie gesagt, es war im Fernsehen zu sehen. Und auch wenn es jetzt nicht den 100% Schuldigen dafür gab, aber ich glaube, Di Grassi ist mit Sicherheit nicht unschuldig an der Kollision gewesen. So kann man es ausdrücken. Ja, also den Motara, der von hinten mit mehr Energie kam, ins Auto gefahren ist.
Im Attack-Mode noch dazu.
Genau, mit mehr Leistung, ja. Also,
Also für mich, also das ist ein Rennunfall gewesen damals. Ich weiß, wir sind jetzt hier nicht mehr in der Monaco-Analyse, aber wenn das nicht zwei Teamkollegen gewesen wären, wäre das ein Rennunfall. Jetzt, wo es zwei Teamkollegen sind, ist es aus Sicht der Stewards immer noch ein Rennunfall. Aus teaminterner Perspektive allerdings der Super-GAU. Du kannst nicht, wenn dein Teamkollege von hinten ranfährt mit mehr Energie im Attack-Mode und der noch eine Minute hat, um einen Angriff aufs Podium zu starten, dem so im Weg stehen. Also da hat Lukas quasi den richtig großen Vogel abgeschossen an dem Nachmittag. Ich kann den Frust von Motara und von D'Ambrosio sehr gut verstehen und auch verstehen, weshalb er dann intern als der Schuldige für diesen Zwischenfall ausgemacht wurde. Weil das ist einfach nicht kollegial, was der da gemacht hat in Monaco.
Nee, ganz im Gegenteil. Vor allem hat's dem Team auch noch Punkte gekostet, aber nichtsdestotrotz. Trotzdem liegt das Team auf Platz 2 der Teamwertung und ich glaube, das sagt doch schon einiges darüber aus, wie die Performance von Venturi in dieser Saison ist.
Und entsprechend zufrieden ist auch Venturis Teamchef Jerome D'Ambrosio gewesen, als wir ihn vor dem Wochenende um ein Zwischenfazit zur Saison gebeten haben.
I think we had a great beginning of the season and we're now standing in P5 in the championship, both drivers in the top 10, we're leading for the first 3 races. It's so tight, it's so close. We had a good start of the season in terms of performance. We've always been there, always been in a position to score good points. But overall, I think the team is in an upward trajectory in terms of performance, in terms of growing as a team, and we're in a good position. We don't have to... We're pretty confident that when we go into weekends, we know we should be relatively competitive. If it's a very good weekend for us, we'll be fighting for victory. If it's a weekend where we don't optimize everything, we should be able to fight in the top 6. And this is the position where we're in now, and that's a good position to be in. But we need to convert all the opportunities for the rest of the season as much as we can, because it's so tight.
Denkst du, Venturi kann als kleiner David dem großen Goliath, dem Werksteam von Mercedes in diesem Jahr gefährlich werden?
Auf jeden Fall. Insbesondere, wenn Di Grassi es gelingen sollte, was ich eben schon gesagt habe, dass er mal ein richtig gutes Ergebnis holt, ja, einen Sieg oder vielleicht einen zweiten Platz. Und klar, so groß ist der Abstand zu Mercedes nicht. Da ist definitiv alles drin. Mit ein bisschen Glück natürlich auch.
Dann lasst uns doch mal zu guter Letzt auf das Mercedes-Werksteam blicken. Die führen die Wertung in der Formel E Team WM an. 176 Punkte stehen dahinter Mercedes EQ. So viele wie bei keinem anderen Rennstall. Und man kann es nicht anders ausdrücken. Mercedes hat auf dem Großteil der bisherigen Strecken das dominante Fahrzeug gehabt. Die sind wahrscheinlich, ist ja dasselbe Auto, was 2021 schon die WM gewonnen hat, auch letztes Jahr zu Recht Meister geworden und können das in diesem Jahr untermauern. Habe ich das richtig zusammengefasst, Tobi?
Ja, definitiv.
Besonders beeindruckend ist Mercedes interessanterweise aber immer da gewesen, wenn es an Orte ging, die keine klassischen Mickey-Maus-Formel-E-Kurse hatten. Da, wo es nicht 90 Grad um die Ecke geht, bevor dann die 180 Grad Kehre kommt und dann vielleicht mal eine Gerade mit einem Knick drin, bevor es die nächste 90 Grad Ecke gibt. Sondern wenn es so ein bisschen geschwungener wird, ne? So Diarrhea, da ist es geschwungen, da geht's auf und ab. Monaco geschwungen, auf und ab. Berlin geschwungen, ohne auf und ab, da ist alles platt.
Aber ja, auf und ab geht's in Berlin wirklich nicht. Das kann man so sagen.
Ja. Es ist einfach nur buckelig, aber wirklich Höhenunterschiede gibt's da auf dem Flugfeld nicht. Aber Mercedes ist immer da gut, wo es ja keine 90-Grad-Ecken gibt. Das ist auffällig, finde ich. Das muss das Team doch sehr optimistisch machen für die nächste Strecke in Jakarta, die auch purpose-built ist, die für dazu also quasi eine permanente Strecke ist.
Ja, ich denke auch, was natürlich auch eine Rolle spielt für Mercedes, ist es die letzte Saison vor dem Ausstieg. Das Team wird ja von McLaren übernommen. Das ist ja im Rahmen des Berlin-Prix bekannt gegeben. Und ja, vielleicht ist da auch eine besondere Motivation dahinter, es tatsächlich allen jetzt nochmal zu zeigen, insbesondere bei den Fahrern, wo wir ja wissen, dass es doch durchaus unwahrscheinlich ist, dass die beiden Fahrer beim Team bleiben werden. Stoffel Vandoorne führt die WM-Wertung an bei den Fahrern, hat gezeigt, dass er über die gesamte bisherige Saison schnell ist, auch überall gepunktet, bis auf Mexiko jetzt, da ist er Elfter geworden. Was auffällt, Nick de Vries, amtierender Formel-E-Weltmeister, hat etwas mehr Auf und Abs gehabt in dieser Saison. Er hat zwei sehr dominante Siege eingefahren, in Diriyah und in Berlin, aber auch ein paar schlechte Rennen schon gehabt. Und das ist eigentlich was, was man sich in der Formel E mittlerweile nicht mehr erlauben kann. Aufgrund des neuen Qualifying-Formats ist Konstanz da deutlich wichtiger geworden. Und so kommt es, ja, dass Stoffel Vandoorne vorne liegt in der Fahrerwertung, Nick de Vries, aber nur auf Platz 6.
Obviously, we had a couple of difficult races. In Rome, we didn't succeed to score any points. In Monaco, only one, and Berlin, one, also only one point. So we went through a bit of a tougher time after actually very good start of the season. And, you know, it was just a bit of a tough time. There was nothing really wrong, but at the same time, there was always something little missing that was kind of preventing us from executing a good result. And, you know, when you see others scoring and, you know, kind of pulling away, you obviously start thinking and you obviously know that you have to make sure you get some good points in. And even though I knew that there was nothing wrong, it still kind of eats you by not, you know, being able to get any points on the board. So I was very relieved because obviously I knew that we had a very strong package this weekend. Unfortunately, in race one, we had such a significant brake split on the front axle that, you know, that was preventing us from really being competitive enough, because in this category, it only requires, you know, a tenth and a half to be off the pace. And then that puts you out of real contention. So that's what happened on Saturday. And luckily everything kind of came together on the Sunday and we managed to, capitalize on the package we had.
Es sieht also wirklich, wirklich gut aus für Mercedes. Jakarta habe ich gerade schon angeschnitten und auch drei andere Rennen, die noch kommen in diesem Jahr, nämlich Marrakesch, auch eine semi-permanente Strecke, und Seoul mit zwei Rennen dann zum Saisonfinale. Da gibt es zwar mehr 90-Grad-Ecken, als es sie in Jakarta gibt, allerdings ist Seoul dann doch eher geschwungen, wenn man sich die Streckenkarte so ansieht.
Erinnert ein bisschen an Diriyah, finde ich.
Ja, mag sein. Ja, kann sein. Das könnten 4 von 8 Rennen sein, wo Mercedes auch wieder richtig gut dabei sein wird. Zumindest auf dem Papier dürften diese Strecken dem Auto gut liegen. Und ich denke, damit führt doch kein Weg daran vorbei, Mercedes ganz oben auf der Rechnung zu haben für den Titelkampf, oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Wie gesagt, und man muss auch sagen, na, die haben so viele Punkte geholt. Der Vorsprung auf einige der Konkurrenten ist schon so groß. Ja, wir haben jetzt Porsche und Jaguar gesagt, die auch ganz gar nicht so schlecht sind diese Saison, aber die haben schon über 60 Punkte Rückstand auf Mercedes. Selbst der Tsuchita hat 39 Punkte weniger. Das ist schon eine Hausnummer.
Finden wir das eigentlich gut, dass die Formel E jetzt ein Team hat oder einen Motor hat, der vorne fährt? Oder finden wir das nicht gut, weil die Zufälligkeit und die Unvorhersehbarkeit damit aus der Formel E gefallen ist? Was denkst du?
Das ist eine gute Frage. Ja, die Unvorhersehbarkeit, die Formel E in der Vergangenheit ausgezeichnet hat, finde ich, die war zum Teil auch ein bisschen too much. Das war ja fast schon gewürfelt, die Ergebnisse, die da gewesen sind. Und ja, ich glaube, eine FIA-Weltmeisterschaft hat definitiv einen etwas anderen Anspruch. Von daher, ja, ob man jetzt gut finden muss, dass die Mercedes vorne weg waren, ist natürlich immer auch so ein bisschen aus der Brille des einen oder anderen betrachtet. Ja, was auffällig ist, wir haben auf den unterschiedlichen Strecken bislang unterschiedliche Motoren gehabt, die am schnellsten waren. In Rom beispielsweise war ja Jaguar dominant. In Mexiko, wir hatten das schon, da war Porsche dominant. Jetzt in Berlin hat Mercedes wieder mal angezeigt, ja, dass sie da die Besten sind. Und das kann natürlich auch für den Rest der Saison so weitergehen. Und ob das dann immer die Mercedes-Teams sein werden, die gut abschneiden, steht natürlich auch noch nicht fest.
Ich find's auch gut, dass wir jetzt so ein Kräfteverhältnis haben, das man nachvollziehen kann. Primär aus dem Grund, dass ich ja immer die Rennvorschauen auf eformel.de schreibe und am Ende ist die Rubrik Prognose gibt, wo ich mir die letzten 3 Jahre immer irgendwas ausgedacht habe und ja, im Endeffekt auch gewürfelt habe und dann das Team, das beim Würfel rauskam, hat dann am Ende meinen Vote bekommen für ihr seid die Favoriten. So habe ich es natürlich nicht gemacht, aber im Endeffekt war es genauso zuverlässig, wie als hätte man das gewürfelt. Und ich finde es gut, dass man jetzt sagen kann, die zwei Mercedes-Mannschaften, das Werksteam und das Kundenteam, sollte man meistens auf der Rechnung haben. Tsuchita, Jaguar, Porsche ebenfalls, wenn Freins Glück hat, vielleicht auch Envision, dass wir immerhin 5 Teams haben, die wir jetzt tendenziell nach vorne ordnen können und 6 Teams haben, die wir tendenziell nach hinten ordnen können. Das gefällt mir schon ganz gut. Und vor allem gibt das Fans eine ganz gute Gelegenheit, an die Strecke zu kommen und eine Vorahnung davon zu haben, was sie im Rennen erwartet. Das muss jetzt nicht unbedingt so krass sein wie in den letzten Jahren der Formel 1, wo alle immer wussten, ist wahrscheinlich eines von 4 Autos, das Rennen gewinnen wird. In diesem Jahr ist es wahrscheinlich eins von 6 Autos, das Rennen gewinnen wird. Aber immerhin sind 6 Autos, die man immer verfolgen kann. Und in der Formel E haben wir jetzt endlich auch unsere 6, 8 oder 10 Autos, die ganz vorne immer mitfahren und nicht mehr halt 18 Autos, die ganz vorne mitfahren könnten. Das gefällt mir schon ganz gut. Das ist gut gelungen. Dank dem neuen Qualifying-System haben wir endlich mal ein paar Favoriten in der Formel E. Darf gern so weitergehen. Und ich glaube, und das machen wir jetzt ganz kurz, Tobi, wir hatten beide großen Spaß in der ersten Saisonhälfte. Und das ist doch das Allerwichtigste. Bist du optimistisch, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahres genauso viel Spaß haben?
Ich bin optimistisch, dass wir auch viel Spaß haben werden. Ob es jetzt genauso viel Spaß sein wird, ich denke, das wird sich zeigen. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie denn die neue Strecke in Jakarta oder in Seoul dem Racing zuträglich sein wird, wie sich die Änderung am Streckenlayout in London auswirken wird beispielsweise. Aber grundsätzlich gehe ich optimistisch in die zweite Saisonhälfte, ja.
Sollte es nicht so spaßig werden in der nächsten Saisonhälfte, dann müssen wir halt im E-Pod irgendwie vorsorgen. Wir haben hier immer eine Menge Spaß, unter anderem mit dieser Rubrik. Tobis Teleskop. Und die gehört auch heute ganz allein dir, Tobi W. Bühne frei. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute werfen wir durch das Teleskop mal einen Blick auf eine sogenannte Motorsport-Tradition, nämlich die Grid Girls. Die Formel E schaffte diese Tradition für sich bereits sehr früh ab und in der Formel 1 entschied man sich mit dem Beginn der Saison 2018 dazu, auf Grid Girls zu verzichten. Dies wurde damals seitens der Formel E mit dem flapsigen Spruch kommentiert:
Wir sind froh, die Formel 1 im 21. Jahrhundert willkommen zu heißen. Jetzt war es so, dass beim Berlin E-Prix im Rahmen der FIA Girls on Track Initiative 100 Mädchen und junge Frauen vor Ort waren, um sich einen Einblick in den immer noch männerdominierten Motorsport zu verschaffen. Und um diese Aktion noch sichtbarer zu showcasen, überlegte sich die Formel E was ganz Besonderes. Tatsächlich durften einige der Mädels in der Startaufstellung stehen und die Tafeln mit den Startnummern der Fahrer halten. Tobi, was halten wir denn davon?
Klassischer Fall von gut gemeint und schlecht gemacht, ne? Ich finde das ja an sich cool. Also FIA Girls on Track finde ich nicht nur an sich cool, sondern das ist wirklich cool. Und die Aktion ist wirklich gut gedacht. Mal wirklich Motorsport zum Anfassen zu schaffen, ist doch super. Vor allem für Mädels, die keine großen Rollenbilder oder zumindest nicht viele Rollenbilder im Motorsport allgemein haben. Ob es dann das Richtige ist, die mit einem Schild vor ein Auto zu parken, das wage ich allerdings auch zu bezweifeln. Ich meine, immerhin war es nicht ganz so sexualisiert, wie es mit Grid Girls war, klassischerweise. Die hatten schon glücklicherweise noch was an, aber...
Ja, weiße T-Shirts und eine Hose, ja.
Und mit dem Logo von FIA Girls on Track.
Richtig.
Es ist okay, aber die Umsetzung... Es fühlt sich sehr an, als hätte jemand da um eine Ecke zu wenig gedacht, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, insbesondere, wenn man der Formel 1 dann für ihre Entscheidung, ja, auf Grid Girls zu verzichten, dann so einen flapsigen Spruch drückt, weiß ich nicht. Finde ich, passt nicht ganz zusammen.
Tja, ich weiß noch, also die Formel E ist da sowieso tendenziell vielleicht ein bisschen liberaler, keine Ahnung. Also im Positiv, jetzt ist die Frage, was ist hier liberal? Naja, ihr wisst schon. Ich weiß noch, als Tachita damals als Renault-Kundenteam eingestiegen ist in die Formel E, ich glaube Saison 3 war das, 2016-17, und auch mit Grid Girls in Hongkong damals die Fahrzeuglackierung vorgestellt hat und alle im Paddock aufgeschrien haben und sagten, um Himmels Willen, das ist jetzt 30 Jahre schon nicht mehr cool. Was macht ihr denn hier? Und Tachita hat das trotzdem noch gebracht. Das war das letzte Mal, dass ich mich an Grid Girls in der Formel E erinnern kann. Bis jetzt halt zum Berlin E-Prix.
Ich glaube, die gab es dann auch tatsächlich noch mal beim Hongkong E-Prix.
Ah, okay.
2017 müsste das gewesen sein. Aber seitdem halt nicht mehr. Und ich weiß nicht. Ich finde, es passt nicht zusammen. Nichts dagegen, dass man die FIA Girls on Track Initiative ein bisschen sichtbarer machen will. Aber die Mädels dann mit einem Schild vor die Autos zu stellen, finde ich auch nicht die gelungenste Umsetzung.
Jetzt haben wir heute schon eine Episode in Überlänge, aber weil René uns am Anfang der Folge so eingeheizt hat auf das Grid Dummies Quiz, bleibt uns heute nichts anderes übrig, als das auch noch hinten dran zu hängen. Das macht auch immer Spaß. Ihr dürft alle mitraten heute. Wir sammeln Punkte. Maximal 3 gibt es, weil wir uns 3 Fragen stellen, Tobi und ich. Die haben wir vorbereitet vor der Episode und am Ende sind hoffentlich einfach alle ein bisschen klüger. Ich möchte heute zuallererst was von dir wissen, was wir schon im News-Überblick ganz am Anfang der Episode angeschnitten haben, nämlich die Kurven 10 und 11 in London, die von dieser doppelten Kehre umgewandelt werden zu einer Schikane. Das war im letzten Jahr der Unfallmagnet schlechthin. Da gab es in beiden Rennen 4 größere Unfälle. Und ich frage mich, ob du mir die Beteiligten von 3 dieser größeren Unfälle noch nennen kannst.
Ich versuch's mal. Ich kann mich noch sehr, sehr gut dran erinnern an eine sehr seltsam wirkende Situation zwischen Sebastian Buemi und René Rast, wo gefühlt zuerst Buemi Rast in die Mauer gedrängt hat und Rast anschließend nochmal Buemi ins Auto gefahren ist, vermeintlich absichtlich, um sich für das Abdrängen zu revanchieren. Dann kann ich mich an eine Situation erinnern, wo Oliver Rowland den Bremspunkt um gefühlt 20 Meter verpasst hat und dem aktuellen Meisterschaftsführenden Stoffel van Dorne also richtig in die Seite gescheppert ist.
Aha.
Das war Nummer 2. Und als drittes kann ich mich tatsächlich auch dann erinnern an einen Zwischenfall zwischen Sam Bird und Venturi war's, Mortara oder NATO. Ich glaube, es war NATO, wo es dann ähnlich zuging wie bei Buemi und Rast, ohne das Revanche-Foil anschließend. Und tatsächlich dann, ich glaube, Norm Nato rübergezogen hat und Sam Bird in die Mauer gedrückt hat.
All diese Szenen werden wir 2022 nicht mehr sehen, dank dieser Kurvenumstellung. Die drei Antworten waren aber alle komplett richtig, Tobi. Welches war der vierte noch hin? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, der vierte weiß ich jetzt spontan nicht.
Eriksson und Freins sind auch aneinander geraten.
Ah, okay.
Aber das ist vollkommen egal. Du kriegst den ersten Punkt dafür. 1-0.
Tobi, die Möglichkeit für dich auszugleichen. Die Auslieferung des Gen 3 Autos verzögert sich ja bekanntermaßen etwas. Weißt du denn auch, bis zu welchem Termin die Hersteller ihre Kundenteams mit den Gen 3 Antrieben beliefern müssen?
Puh. Ich weiß, es verschiebt sich um 6 Wochen.
Das ist richtig.
Aber was sind schon 6 Wochen?
Vor allem 6 Wochen von wann ausgehend? Wenn du das weißt, dann kannst du das ausrechnen.
Ich glaube, 6 Wochen ausgehend von Anfang Oktober. Ich habe nämlich vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen, mal einen Text geschrieben über die Deadlines für Gen 3. Und da war Anfang Oktober Lieferzeitpunkt für Kundenmannschaften. Ich weiß es nur nicht, also definiere Anfang Oktober. Mitte November dann halt. Ich weiß, oh Gott. Ich mach mal kurz meinen Kalender auf und zähle.
Mach das mal.
1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen ausgehend vom 1. Oktober ist der 12. November. Das ist meine Antwort.
Wenn die Hersteller den Kundenteams den Antrieb in Einzelteilen liefern, dann müssen sie das bis zum 8. November tun. Wenn sie die zusammengebauten Antriebe allerdings direkt liefern, dann ist der neue Stichtag vollkommen richtig, der 12. November.
Glück gehabt. Das stand aber bestimmt nicht in deinem Artikel. Das wäre mir aufgefallen, glaube ich.
Es stand tatsächlich Anfang Oktober und 6 Wochen. Das genaue Datum steht nicht
im Artikel. Ah, tricky,
Tobi. Ist richtig an der Stelle.
Na gut.
Aber das ist trotzdem geschafft. Das spricht ja für dich.
1-1. Und für die zweite Runde möchte ich gleich in London bleiben. Da fand nämlich am Wochenende des Berlin-E-Prix auch ein elektrisches Motorsport-Event statt. Da debütierte die E-Scooter-Meisterschaft. Herrliche Bilder, wie die da mit 100 km/h durch die Event-Location in der britischen Hauptstadt fahren. Meine Frage an dich ist, wie hieß denn diese Event-Location, in der das E-Scooter-Rennen stattfand?
Oh, ja, das weiß ich. Das weiß ich.
Ich suche nach so einer Antwort wie beim Formel E, das Excel London.
Ja, boah. Also ich weiß, es war eine alte Industrieanlage. Ich glaube, eine Druckerei. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher. Ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen. Sah auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool aus, mit der Beleuchtung, die da installiert wurde für das Event.
Ja.
Meinst du, ich komme auf den Namen?
Puh. Druckerei ist übrigens richtig. Das ist mein Funfact für im Nachhinein, aber ich bringe ihn einfach jetzt. Das war bis 2012 die Druckerei von der Daily Mail und vom Evening Standard, 2 Zeitungen aus London.
Okay, das wusste ich jetzt nicht. Und danach hättest du fragen sollen.
Und ist inzwischen ein Techno-Club und eine Event-Location eben.
Okay.
Dieses Druckerei-Ding könnte dir vielleicht einen Hinweis geben auf den Namen.
Print Factory? Ich müsste jetzt wild raten anhand des Tipps, den du mir gegeben hast, dass es irgendwas mit Print heißen muss. Aber ich weiß es nicht.
Was? Tut mir leid. Print ist richtig. Print works allerdings.
Ah, okay. Ja, jetzt, wo du es sagst, ja, ich kann bestätigen, Printworks ist richtig, ja.
Ja, Printworks London.
Ah, oh, Mist.
Leider kein Punkt dafür.
Ah, ja, langsam macht sich das Alter bemerkbar. Gut, aber Tobi, du hast die Chance, jetzt in Führung zu gehen. Und zwar möchte ich nach einer Statistik fragen, die Formel E angeht. Und zwar hat nach der ersten Saisonhälfte tatsächlich nur noch ein einziger Fahrer eine sogenannte weiße Weste im Rennen. Er kam tatsächlich jedes Mal vor seinem Teamkollegen ins Ziel. Kannst du mir auch sagen, welcher Fahrer das ist?
mal überlegen.
Bis Berlin waren es zwei, aber nach Berlin ist es nur noch einer.
Also, meine dritte Frage geht in eine ähnliche Richtung. Also, das nehme ich vorweg. Meine dritte Frage dreht sich um Andretti. Und da habe ich mir auch die Ergebnisse der Fahrer angesehen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass bei Andretti Dennis immer besser war als SQ. Gleichermaßen waren Turvey und Ticktum allerdings auch immer ziemlich weit auseinander und Zedek Kamara und Giovinazzi auch. Ich denke allerdings, die Tobi-W-Trickserei-Kiste zieht mich eher weg von den Hinterbänklern und eher hin zu den Andrettis. Komm, das ist das Erste, was ich gedacht habe. Ich sag, Andretti ist es. Und Dennis war immer vor SQ im Ziel.
Tja, hättest du mal was anderes gesagt.
Oh, war es Envision? Die fallen mir jetzt noch spontan ein.
Nein, Envision war es auch nicht.
Okay.
Tatsächlich ist es ja so, Jack Dennis ist in Rom ausgeschieden. Im Sonntagsrennen von Rom. Und Oliver Eskü ist ins Ziel gekommen.
Damit ist er raus.
Damit ist er schon raus, ja. Auch die anderen, die du angesprochen hast, bei denen ist es ähnlich eng. Allerdings der Einzige, der tatsächlich in jedem Rennen vor seinem Teamkollegen ins Ziel kam, ist Sergio Sette Camara.
Ah, für Dragon. Na gut, er lag mir auf der Zunge. Aber na gut. Ist Giovinazzi echt so schlecht? Naja.
Im Rennen hat er bislang noch nicht so gut performt. Ich drück mal so aus.
Dann bleibt's bei einem 1:1 und es geht in die Entscheidungsrunde. Ich habe ja Andretti gerade eben schon angeteasert. Und das SQ tendenziell, Ergebnisse erzielt. Sagen wir es mal so. Der führt seit dem Romeprix eine ziemlich besondere Reihe an, die jetzt bis Berlin sich durchgezogen hat. Weißt du auch, ohne dass ich dir viel mehr verrate, welchen Streak SQ gerade aufrechterhält?
Ich glaube, er ist viermal in Folge 15. geworden.
Richtig. Vollkommen richtig. Füge ich nichts hinzu. Kleine Randbemerkung war das irgendwo aus einem Artikel, ich glaube aus der Andretti-Analyse vom Berlin-Epris. Könnt ihr auf eformel.de nachlesen. Genau so ist es. Viermal in Folge 15.
Okay, Tobi, dann hast du nochmal die Chance auszugleichen. Mit den Positionen 1 bis 4 erzielten Mercedes-angetriebene Fahrzeuge am Sonntag in Berlin das bestmögliche Ergebnis eines Herstellers. Die beiden Mercedes-angetriebenen Teams sammelten dabei 40 bzw. 34 Punkte. Und es ist tatsächlich erst das zweite Mal in der Gen2-Ära, dass zwei Teams in einem Rennen mehr als 30 Punkte erzielten. Weißt du denn auch, wann das erste Mal war und welche beiden Teams damals die Glücklichen in Anführungszeichen gewesen sind?
Ah, das wird jetzt tricky. Wie viele Punkte mindestens? Also erreicht?
30.
30 mindestens. Zwei Teams, die 30. Ich nehme jetzt einfach zwei gute Teams aus der Gen2-Ära und hoffe, dass es stimmt. DS Tachita. Und.
Ist richtig.
Oh, ist richtig. Oh Gott, jetzt kommt nur noch richtig Druck auf. Jetzt ist es. Oh Gott. Jetzt kann ich nicht ins Leere schießen.
Jetzt hätte ich das besser nicht gesagt. Sorry, das war jetzt nicht meine Absicht, um den Druck zu erhöhen.
Venturi war nur in diesem Jahr gut. Mercedes ist erst zu kurz dabei, oder waren die? Nee, Mercedes glaube ich nicht. Die sind ja erst wirklich aufgewacht im letzten Rennen ihrer ersten Werksaison. Und haben letztes Jahr mit mehr oder weniger Glück die Meisterschaft gewonnen. Nee, Mercedes auch nicht. Boah. Du machst es schwer, Tobi.
Es steht im Statistikartikel drin.
Wenn ich den jetzt noch vor Augen hätte. Jaguar vielleicht? Ja, mir fällt echt nichts Besseres ein. DS Tachita und Jaguar, sage ich. Bei welchem Rennen, da bin ich komplett raus. Da muss mir schon einen halben Punkt abziehen, falls das auch gefordert war. Ich habe die Frage vergessen.
Es war auch gefordert.
Okay.
Das Rennen war Monaco 2019.
Okay.
Jean-Éric Vergne hat gewonnen.
Ja, das spricht schon mal für DS Tachita.
Richtig. Also Monaco Saison 5. Jean-Éric Vergne hat gewonnen und sein damaliger Teamkollege André Lotterer ist Siebter geworden. hat 6 Punkte geholt, macht zusammen 31.
Das war ja knapp.
Ja, aber es ist mehr als 30. Dann das zweite Team. Da ist ein Fahrer Zweiter geworden und hat die Bonuspunkte für die Pole Position bekommen. Und sein Teamkollege wurde Fünfter, hat 10 Punkte geholt, ist auch zusammen 31.
Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, da haben wir drüber geredet erst kürzlich.
Richtig.
Als du gesagt hast, Bonuspunkte für die Pole Position, dachte ich, zack, Oliver Rowland, Nissan Edams. Weil er die Bonuspunkte bekommen hat, ohne auf der Pole Position zu starten. Ja, genau, so war das.
Weil er 3 Plätze nach hinten musste. Aber genauso wie du sagst, absolut richtig. Monaco 2019, DSG Cheetah und Nissan Edams, beide jeweils 31 Punkte geholt. Ja, etwas, das sich in der Gentoo-Ära erst am Sonntag in Berlin wiederholt hat, als Venturi und Mercedes mehr als 30 Punkte holten. Genauer gesagt, nämlich derer 40 bzw. 34. Und ja, ich kann dir einen Drittelpunkt geben.
Das ist sehr gnädig von dir, Tobi.
Ja, weil du DST Cheetah erraten hattest. Mehr Punkte sind allerdings leider nicht drin.
Na gut, na gut. Glückwunsch zum Sieg. Dann steht es ein Drittel zu 2, ne?
Richtig.
Haben wir immer krumme Ergebnisse hier. Ja. Glückwunsch!
Ja, danke dir.
Und jetzt knoten wir den Sack zu und, naja, haben ihn dann halt zugeknotet und dann ist Ende. Was für eine Episode heute. Richtig viel zu besprechen gab's. Aber es war ja auch echt die letzte Gelegenheit, mal so richtig in die Tiefe zu gehen und mal auszuholen, analytisch zu werden. So allgemein zur Formel E. Ich glaube doch nach Jakarta. Ich blick gerade hier parallel in unseren Terminkalender. Haben wir nochmal die Gelegenheit, kurz über die Formel E zu plaudern. Sonst bahnt sich jetzt in der nächsten Zeit wirklich hier das große e-Formel.de-E-Pod-Podcast-Feuerwerk an. Es ist zack, 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 Vorschau-Analyse, Vorschau-Analyse, pam, 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 pam. Und irgendwann ist auch noch Extreme E dabei. Euch erwartet Großes im E-Pod-Feed. Also es war aber richtig gut, heute auszuholen, Tobi. Hattest du auch Spaß? Genauso wie ich?
Auf jeden Fall, mega.
Sehr schön. Ich hoffe, ihr alle seid gut informiert und auch genauso gut unterhalten. Eine Episode mal in Überlänge, aber manchmal muss sowas auch einfach sein. Ich danke dir für deine Zeit, Tobi, und frag dich, gerne, bevor ich hier das Outro anschmeiß, was du jetzt noch vorhast die nächste Woche, bis unsere Jakarta-Podcast-Vorschau ansteht.
Nicht mehr so viel, wenn ich ganz ehrlich bin. wir haben ja diese Woche einen Feiertag, also es ist eine ja, etwas kürzere Woche als sonst, von daher, der Sommer kommt langsam, damit natürlich auch verbunden, dass man ein bisschen was im Garten tun muss. Ich habe ja ein eigenes Haus mit relativ großem Garten dazu und da muss man auch regelmäßig Rasen mähen, insbesondere wenn das Wetter so ist. Von daher, da ist noch einiges zu tun und ja, dann ist ja auch bald schon wieder Jakarta. Und bei dir, Tobi?
Ein Haus ist ja untertrieben, ein Palazzo hat Tobi Wirtz. Oh, komm, ein Palazzo Casa Ülpenisch ist da. Ja, kann ich mir vorstellen, dass du da ein bisschen zu tun hast. Ich hab's mit der Mietwohnung etwas leichter. Ich habe noch nicht mal einen Balkon hier dran. Liegt auch am Erdgeschoss vor allem. Ja, okay. Also ich muss mich nicht um irgendwelche Wiesen kümmern und irgendwelche Rosen, die beschnitten werden wollen. Ich hab's da recht einfach. Ich setz mich einfach in den Park, wenn das Wetter besser ist als gerade. Ja, und wenn das Wetter besser wird, ich meine, ich hab die kurze Hose an. Zum ersten Mal in diesem Jahr. Gestern war der Tag der Tage, 22. Mai war der Tag. Schreibt's euch auf, schreibt's euch in den Kalender. Vergleicht es mit dem nächsten Jahr. Da hatte ich das erste Mal eine kurze Hose an. Gestern nämlich. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, wahrscheinlich vorgestern. Weil ich glaube nicht, dass ich die Podcast-Folge heute noch fertig geschnitten kriege. Naja, werden wir sehen. Vielleicht überrasche ich mich ja selbst.
Jetzt aber immerhin mal. Hattest du eine Hose an.
Das immerhin hatte ich eine Hose an. Sagen. Ja, es soll ja auch Podcaster geben, die manchmal keine Hose anhaben beim Podcast. Ist ganz schön, dass das ein auditives Medium ist und keins zum Gucken, ne?
Besser ist das, Overja.
Overja, ja.
Na gut. Das wird schlechte Kritiken hageln.
Wenn ihr uns Kritiken geben möchtet, dann tut das doch gern. Zum Beispiel mit einer Sternebewertung über Apple Podcasts oder über Spotify. Da kann man schön anklicken, einfach auf dem Smartphone, einfach drücken, 4 Sterne, gern auch mehr als 4 Sterne, 5 Sterne wären super. Oder am allermeisten helft ihr uns, wenn ihr eine Bewertung schreibt, also einen kleinen Kommentar zum E-Pod. Das würde uns riesig freuen, wenn ihr uns auf dem Weg unterstützen könntet, wenn es euch gefällt. Und jetzt machen wir erstmal Feierabend, hören uns am nächsten Wochenende wieder zur Vorschau auf den Jakarta E-Prix. Tobi, nochmal danke dir für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut.
Jo, ciao.